Laut, leidenschaftlich, Ludwigshafen. Das sind wir, die Handball ist Herzblut und wir nehmen euch mit direkt ins Eulennest. Spieltags-Insights, exklusive Interviews und jede Menge Emotionen. Das ist Hebze, der Podcast der Eulen Ludwigshafen.
Wir sind mit einer neuen Ausgabe Hebze wieder am Start und verkürzen euch so mit unserem Eulen-Podcast die Sommerpause. Einer, der das Wort Pause gar nicht in seinem Wortschatz hat, ist natürlich auch wieder mit dabei, Horst Konzock. Hallo Horst.
Hallo.
Bevor wir zu unserem Gast kommen, wir sind heute selbst Gäste und zeichnen den Podcast im Studio unseres Partners RPR1 auf. Das heißt natürlich auch, die Stimme der Eulen Ludwigshafen, Thomas Stüber, ist hier. Stübi, wink mal oder sag was.
Hallo.
So, und unser heutiger Gast kommt aus der Politik, hatte schon viele verschiedene Funktionen inne und ist die Oberbürgermeisterin der Stadt Ludwigshafen, Jutta Steinruck. Ich muss dazu sagen, sie hat uns kurz vor Aufnahme das Du angeboten, also bleib wieder dabei. Und ich sage, hallo Jutta.
Hallo.
Horst, wie Alexander Schweizer war auch Frau Steinruck Jutta, muss ich natürlich jetzt sagen, vor diesem Podcast vor wenigen Wochen bei Markus Lanz im ZDF. Die Reihenfolge müssen wir zukünftig drehen, aber dafür kommst du jetzt auch direkt mit der ersten Frage an Jutta.
Ja, Jutta, am 21. September ist OB-Wahl in Ludwigshafen. Ende des Jahres endet deine Amtszeit. Umfragen belegen, dass die Wunschkandidatin der Ludwigshafener nach wie vor Jutta Steinruck ist. Mehr Lob geht kaum nach 8 Jahren, oder?
Ja, es geht schon. Ich glaube, es gibt schon Menschen, die mich auch kritisch sehen. Aber es tut mir ja auch leid, dass ich nicht mehr antrete. Aber das hat was mit den Rahmenbedingungen zu tun. Ich bin mit Leib und Seele Oberbürgermeisterin. Ich kämpfe mit aller Kraft und das bis zum letzten Tag für Ludwigshafen, auch für die Zukunft Ludwigshafens und damit natürlich auch für die Zukunft meiner Eulen. Aber hat alles seine Zeit und ich finde, man kann schlechter abtreten. Wenn Menschen sagen, es wäre toll, sie würde weitermachen, ist besser, als wenn sie sagen, oh, endlich geht's.
Ja, ist ja genau so, dass die Leute das Umfragen belegen, ist eindeutig. Bist du erleichtert, diese Bürde des Amtes? Du hast ja die Schwierigkeiten angesprochen, die ja vor allem in diesem finanziellen Bereich in der Haushaltslage begründet sind. Oder kommt auch ein bisschen Wehmut auf, wenn man daran denkt, dass es zu Ende geht?
Ich habe es gesagt, ich bin mit Leib und Seele Oberbürgermeisterin. Ich liebe diesen Job, ich liebe die Stadt Ludwigshafen, aber ich will nicht die sein, die am Schluss die Grausamkeiten vollzieht, weil andere politische Ebenen die Stadt Ludwigshafen so schlecht finanziell ausstatten, dass die Lebensqualität vor Ort möglicherweise ziemlich schlecht werden wird. Das betrifft ja am Schluss auch dann den Sport und die Eulen. Und ich bin schon seit fast 30 Jahren Eulen-Fan. Ich war noch in der Rieshalle, habe da die Trommel geschlagen mit viel, viel Blasen an den Händen in der Anfangszeit. Also ich brenne für die Eulen und damit die Zukunft der Stadt Ludwigshafen hat ja auch was damit zu tun, wie können wir Rahmenbedingungen für Freizeit, Kultur und für die Menschen insgesamt gestalten.
Horst, jetzt haben wir gerade erfahren, vor 30 Jahren hat Jutta schon die Trommel geschlagen. Du warst vor 30 Jahren auch schon in der Rieshalle, aber ich glaube, du hast die Trommel nicht geschlagen, oder?
Nee, das nicht, aber mich dagegen gewehrt, eine zu bekommen.
Ja, Jutta, also Leute, die mich kennen, wissen, ich bin erst seit 2005 in der Pfalz, habe seit 2008 immer mal wieder mit verschiedenen Vereinen, auch mit Ludwigshafen zu tun. Und das Erste, was man mir auch direkt gesagt hat, ist, Ludwigshafen ist die hässliche Stadt Deutschlands. Erklär doch mal unseren Hörern, die nicht hier wohnen, warum das nicht stimmt, wo es auch in Lu schöne Ecken gibt und warum es sich durchaus lohnt, hier zu wohnen.
Die Fernsehsendung, in der wir zur hässlichsten Stadt Deutschlands gewählt wurden, hat ein Bild von der Kurt-Schumacher-Brücke in Richtung Mannheim gezeigt. Insofern ärgert es mich total, dass die LudwigshafnerInnen das überhaupt angenommen haben. Für mich ist Ludwigshafen bei Weitem nicht die hässlichste Stadt Deutschlands. Wenn ich so durch die Stadt fahre, sehe ich wahnsinnig viel Grün, wahnsinnig tolle, schöne Ecken. Und zu einer Stadt gehören ja auch die inneren Werte. Und ich finde, Ludwigshafen hat ganz tolle Menschen. Und man darf nicht nur auf Äußerlichkeiten gucken. Also ich fühle mich in meiner Heimatstadt richtig wohl und ich hätte schon viel Chancen gehabt, auch wegzuziehen und ich wollte aber unbedingt hier bleiben.
Ludwigshafen hat viele Baustellen im wörtlichen wie im übertragenen Sinne. Wo siehst du aktuell das größte Projekt, das einfach gelingen muss für diese Stadt?
Das ist natürlich der Bau der Helmut-Kohl-Allee mit dem, was wir heute noch City West nennen. City West ist kein eigener Stadtteil. City West ist Stadtreparatur. Wir bringen den Bahnhof in die Stadt. Tatsächlich soll ja vom Bahnhof Richtung Kurt-Schumacher-Brücke entlang der Helmut-Kohl-Allee und ein paar Danebenstraßen ganz neues Quartier entstehen. Der Bahnhof wird also gar nicht mal so weit außerhalb liegen, sondern mittendrin. Es wird viel mehr Grün geben. Die Stadtteile Nord-Hemshof und die Innenstadt werden verbunden und wir haben die Chance, dort nicht nur viel Grün und Luft zum Atmen für die Menschen zu schaffen, sondern auch Wohnraum, Platz für Gewerbe. Ich habe mit dem Werkstattverfahren etwas eingeleitet, was ganz anders ursprünglich geplant war. Aber ich will haben, dass es die Stadt oder das Quartier für meine Enkelkinder ist. Ich sage immer enkeltauglich und da muss einfach nicht nur Stein und Beton sein. Das ist ja die Chance. Wir reißen viel Stein und Beton mit den Brücken ab und machen was Wunderschönes. Vielleicht werde ich es noch erleben, wenn ich die Gnade des hohen Alters habe. Aber was jetzt an Entwürfen auf dem Tisch liegt, lässt mich schon schwer hoffen und macht mich auch stolz.
Horst, jetzt nähern wir uns langsam unserer DNA, den Eulen, kommen aber erstmal allgemein zum Sport in Ludwigshafen. Jutta, welche Rolle spielt der Profisport generell für die Stadtentwicklung und das Image Ludwigshafens?
Profisport trägt die Stadt nach draußen. Profisport wirkt weit über die Stadtgrenzen hinaus. Und Profisport ist natürlich auch ein Wirtschaftsfaktor für eine Stadt wie Ludwigshafen. Insofern ist er sehr, sehr wichtig. Und die Außenwirkung, die wir brauchen, neben so dummen Fernsehwahlen als hässlichste Stadt, da bieten wir ja Menschen auch die Chance, in die Stadt zu kommen und sich mal ein eigenes Bild zu machen. Wer in die Eberthölle kommt, der hat vielleicht die Chance, auch mal durch den Ebertpark zu laufen, wunderschönes Ambiente kennenzulernen, die Friedrich-Ebert-Siedlung, die da außenrum ist und ganz nah im Umfeld dann noch die Gegend um die Weiher, um den Willersin-Weiher. Das bietet ja der Profisport auch, dass Menschen die Stadt auch mit anderen Augen kennenlernen und nicht nur vom Hörensagen.
Du hast es ja angesprochen, vor 30 Jahren in der Rieshalle mit der Trommel, jetzt in der Eberthölle. Wie wichtig, Jutta, sind dir die Eulen als sportliches Aushängeschild deiner Heimatstadt?
Also wenn es was ganz Tolles an sich hat, dass ich nächstes Jahr keine Oberbürgermeisterin mehr bin. Früher war ich ja wirklich auf fast jedem Heimspiel und sogar häufiger mal auch bei Auswärtsspielen dabei. Dann hoffe ich, dass ich ab nächstes Jahr wieder häufiger in der Eberthölle sein kann, weil die Eulen sind ja viel, viel mehr als irgend so ein Handballverein. Für mich sind die Leidenschaft, für mich sind die Identifikationspunkt für die Stadt, das ist eine emotionale Heimat und natürlich strahlen die Eulen auch sehr, sehr positiv aus, sportlich, gesellschaftlich und imagebildend.
Also bei Auswärtsspielen gibt es im Wagen des Medienteams auch noch einen Platz genau. Für mitreisende ehemalige Oberbürgermeisterin.
Passt auf, dass ich solche Angebote nicht annehme.
Gute Verpflegung garantiert.
Dann erst recht.
Jutta, du hast das Saisonfinale der Eulen besucht. Ehrlich jetzt, wie war der Puls und wie groß war die Freude, als wir den Klassenerhalt dann geschafft haben?
Die Freude war so groß, dass ich mich an ganz, ganz vielen Aufpasspersonen vorbeidrängen musste, die mich nicht aufs Spielfeld lassen wollten. Aber ich wollte wirklich Danke sagen. Mein Puls war hoch, verdammt hoch, höher als er sein sollte. Aber ich habe auch gar nichts anderes erwartet. Ich weiß gar nicht, wie oft ich in den letzten 20, 25 Jahren solche letzten Spieltage hatte, wo in der letzten Sekunde noch wir dann noch auf die Handys geguckt haben, wie wird woanders gespielt, sei es ging es um Abstieg, ging es um Aufstieg. Also ich glaube, die Eulen haben das einfach gebongt, diese letzten Sekunden der Saison, dass wir alle, aber es ist glaube ich, wie immer gut ausgegangen. Ich war auch ganz fest der Meinung, wenn es ein Herzschlagfinale gibt, dann gewinnen wir das, weil das können die Eulen.
Hast du also wirklich nicht? Ich meine, es stand ja kurz vor Schluss 27-27. Die anderen Spiele waren zu Ende. Zu dem Zeitpunkt waren wir abgestiegen. Hast du, also ich hab's, muss ich zugeben, ich habe so gedacht, nicht mal wirklich daran gedacht, ey, was passiert jetzt, wenn das hier heute schief geht?
Dann bist du nicht lang genug dabei. Wir haben das schon öfter
Okay, also das merke ich mir dann für die Zukunft. Ich werde nie wieder zweifeln. Warst du während des Spiels über die anderen Spielstände auch informiert in der Halle? Oder?
Um mich rum, ja. Man hat ja miteinander geredet. Es war ja so, an dem Tag hatten wir zu Hause ein Familienfest. Die Schwiegereltern meines Sohnes hatten ihren 60. Geburtstag. Und eigentlich hatte ich totales Verbot, weil man mir über ein Jahr vorher schon gesagt hat, dass ich an diesem Tag keine Termine wahrzunehmen hätte. Ich habe dann ausverhandelt, dass ich wenigstens zur zweiten Halbzeit da sein kann. Ich bin zugegebenermaßen erst zur zweiten Halbzeit gekommen. Es hat ziemlich viel Ärger gegeben. Aber nachdem die Eulen ja dann gewonnen haben, war alles verziehen. Aber wir haben natürlich rundum geguckt. Irgendeiner hatte immer ein Handy dabei. Und ich war damit beschäftigt, die Schiedsrichter zu beschimpfen.
Ab welcher Minute war der Sitzplatz zum Stehplatz an diesem 7. Juni?
Es gibt Menschen, die beobachten mich. Ich kriege das ja selbst gar nicht mit, aber ich glaube, ich stehe ziemlich viel. Wahrscheinlich hat man mich auch deswegen mal an den Rand gesetzt und immer in der Mitte. Mich hält es einfach nicht auf dem Platz und auf dem Sitzplatz. Ich lebe das Spiel mit. Da bin ich so, wie ich bin, sehr emotional. Da kann ich mich auch ausleben. Für andere müssen Sport machen. Ich gehe einfach zu den Eulen. Da geht der Puls hoch, da geht der Kreislauf hoch. Da brauche ich nicht mehr durch den Ebertbad joggen.
Also dann gebe ich dir mit der nächsten Frage die Möglichkeit, direkt auf die Platte zu gehen. Wenn du selbst aktiv Handball spielen würdest, wärst du dann eher Kreisläuferin, Torfrau oder Cheftrainerin?
Also ich glaube, jetzt erwartet auch jeder, dass ich sage Cheftrainerin. Weil das gehört ja auch zu meinem jetzigen Job, strategisch zu denken, Menschen zu motivieren, das Ganze im Blick zu haben. Und das ist mein Alltag seit 8 Jahren mindestens. Aber ich weiß, wahrscheinlich wie jeder Cheftrainer das weiß, ohne das Team ist ein Trainer ziemlich einsam auf dem Feld. Es kommt drauf auf das Team an, was das auf dem Feld bringt. Und ohne das bringt auch der beste Trainer nichts. Also ich würde mich als Cheftrainerin sehen, auch wenn ich gefühlt keine Ahnung vom Handball habe, sondern mehr emotional dabei bin.
Mit Domenico Marinese haben die Eulen seit einem halben Jahr einen neuen Geschäftsführer. Wie hast du seinen Start wahrgenommen und wie siehst du deine Zusammenarbeit mit ihm?
Er hat recht schnell Kontakt mit mir aufgenommen. Wir haben sehr lange, sehr ausführlich auch gesprochen. Er bringt frischen Wind mit, neue Ideen und vor allem viel, viel Energie. Und er hat einen Blick für die Herausforderungen, die anstehen und auch für das Potenzial des Vereins. Ich nehme ihn so wahr, dass er sich sehr schnell, sehr gut vernetzt hat und auch strategisch klug die Zukunft denkt. Und genau das brauchen die Eule in der jetzigen Phase.
Was wünscht du ihm als Oberbürgermeisterin oder vielleicht auch ganz persönlich für seine Aufgabe?
Natürlich ein starkes Netzwerk, ein starkes Team, natürlich auf dem Platz, aber auch das Team, das außenrum die Mannschaft betreut, gestaltet, die ganze Gesellschaft, gute Entscheidungen natürlich und ein durchsetzungsfähiges Team. Und für ihn ganz persönlich, er ist ja auch Papa und Ehemann und hat ja auch noch ein Privatleben. Ich glaube, da muss er ganz arg aufpassen, dass er das nicht aus dem Auge verliert und doch ein gewisses Maß auch an Leidenschaft, aber auch an Gelassenheit mitbringt. Das ist, glaube ich, so dass die Herausforderung an ihm. Ich wünsche mir, dass er für sich zu dem Schluss kommt, dass das genau der richtige Weg war, den er eingeschlagen hat und am Schluss ganz viele Meisterfeiern, Aufstiege und alles, was man so gewonnene Spiele, alles, was ich mir selber auch für die Eulen wünsche.
Die Friedrich-Ebert-Halle ist ein echtes Stück Ludwigshafener Geschichte, 50 Jahre alt, aber auch in die Jahre gekommen damit. Wie siehst du die Zukunft der Halle?
die Eberthalle oder ich finde den Ausdruck Eberthölle einfach so stark, ist in die Jahre gekommen. Aber es ist auch ein emotionaler Ort für viele Menschen, die wie ich in Ludwigshafen aufgewachsen sind oder leben. Ich habe meine ersten Rockkonzerte dort gehabt. Ich verfolge die Eulenspiele da seit vielen Jahren und es ist schon ein sehr, sehr wichtiger und symbolträchtiger Ort für die Stadt Ludwigshafen. Aber wenn man ehrlich ist, man muss sich nur in der Halle genauer umgucken, stößt sie natürlich an ihre Grenzen. Da ist einiges im Argen, was zu machen gehört. Energetische Sanierung, funktional, logistisch. Und deswegen müssen wir tatsächlich auch ernsthaft über die Zukunft der Eberthalle sprechen. Klar ist, ein weiter so wird nicht reichen. Wir haben schon uns viele, viele Jahre auch über verschiedene Varianten Gedanken gemacht, aber tatsächlich ist da noch nichts Konkretes auf dem Tisch. Es gab viele Variantenprüfungen, die verdammt viel Geld gekostet haben, selbst wenn wir die billigste Variante, eine sogenannte Pinselstrichsanierung, genommen hätten. Es wird eine Aufgabe der Zukunft sein. Ich hätte mir gewünscht, ich hätte sie abräumen können. Ich habe versucht, in meiner Amtszeit als Oberbürgermeister darin, viele Probleme zu lösen und auch abzuräumen. Das ist eins, das ist mir nicht gelungen, aber das hängt auch damit zusammen, dass wir nicht die finanziellen Möglichkeiten als Stadt Ludwigshafen zu haben. So, jetzt nehmen wir mal 40 Millionen Euro in die Hand und sanieren die Eberthalle. Der Wunsch der Eulen ist ja, dass mehr Zuschauer reinpassen. Das gibt ja die Architektur der Halle überhaupt nicht her. Da wird ja ganz viel untersucht in den zurückliegenden Jahren. Aber ich finde es auch wirklich schade, wenn die aus dem Stadtbild verschwinden würde. Ich finde, wir sollten die Halle auf alle Fälle wieder auf Vordermann bringen, weil es ist einfach wichtig für Sport, für Kultur, aber auch für das Selbstverständnis der Stadt. Und wir müssen uns weiterhin damit befassen, was so machbar ist. Klar, die Rahmenbedingungen, die finanziellen Rahmenbedingungen sind da sehr herausfordernd.
Das heißt, es gab ja alles mal so Wünsche, grüne Wiese ums Heinrich-Pesch-Haus, Sanierung. Aber so richtig konkret kann unter diesen Voraussetzungen ja wahrscheinlich gar nichts geplant worden sein oder werden. Ne?
Die Stadt und auch die städtischen Töchter, die LUCOM, speist sich finanziell ja über die Stadt, haben nicht die finanziellen Mittel und Möglichkeiten, eine neue Halle irgendwo zu bauen. In der Lage sind wir nicht. Wir haben jetzt bis vor wenigen Tagen mit einem nicht genehmigten Haushalt gelebt. Und das heißt, wir durften gar nichts ausgeben, was nicht unabdingbar ist, also für Leib und Leben notwendig. Und die Auflagen, unter denen der städtische Haushalt jetzt genehmigt wurde, sind so grausam, dass da bei Weitem nicht an eine Eberthalle gedacht werden kann. Wir müssen kreativ nach neuen Möglichkeiten suchen. Es wäre schön, wir hätten ein großes Unternehmen, das einfach mal sagt, also ich denke nicht an das eine große Unternehmen, vielleicht bräuchte man da auch mehrere. Ich denke, die BASF hat einfach im Moment auch genug mit sich zu tun, um sich auch nachhaltig für die Zukunft aufzustellen. Da ist, glaube ich, gerade im Portemonnaie auch nicht das, was wir bräuchten, um eine neue Halle gebaut zu kriegen. Aber wir brauchen, um ehrlich zu sein, Hilfe aus der Wirtschaft, um sowas hinzukriegen. Ich hatte ja mehrere Standorte auch in der Stadt prüfen lassen, unter anderem auch das Areal so an der Bayreuther Straße, Heinrich-Pesch-Siedlung. Wir hatten auch geprüft das Areal so rund um den Willersinn, ums Willersinn-Freibad. Wir haben geguckt, wo kann überhaupt oder wo darf so eine Halle überhaupt auf der grünen Wiese hinkommen. Das hat natürlich auch immer Rahmenbedingungen wie Anbindung an den Verkehr. Ist es überhaupt zulässig, da was zu bauen? Und wir haben sehr viel begrenzte Flächen oder nur noch wenige Flächen in der Stadt, wo sowas überhaupt machbar wären. Und da konkurrieren wir mit Anwohnerwünschen oder auch mit Erweiterungsmöglichkeiten für Industriebetriebe. Da wird man irgendwann drüber reden müssen, wenn wir wissen, wie man sowas tatsächlich hinbekommen kann. Aber es wird schwer. Die Eulen brauchen eine Halle. Die Eulen brauchen eine moderne Halle. Die Infrastruktur ist einfach notwendig. Aber wir sollten das Beste draus machen und sollten jetzt nicht einfach den Kopf in den Sand stecken, sondern einfach versuchen, das irgendwie hinzukriegen. Ich biete mich da auch weiterhin an.
Wenn du jetzt frei entscheiden könntest, ich sag mal, Stübi kommt um die Ecke und sagt, wir bauen die RPA1 Arena. Wie sähe denn deine Wunschhalle für Ludwigshafen dann aus?
Eine Multifunktionshalle für Sport, für Schulsport, für Kultur. Das gibt's ja ganz viele tolle Beispiele, dass das nicht die ganze Woche leer steht, sondern dass das für für Vereinssport, für Profisport und für Kulturveranstaltungen genutzt wird. Eine, die quadratisch praktisch gut, also ganz einfach, ohne Schnickschnack, aber für alle gut geeignet.
Ja, jetzt haben wir diese Halle aber nicht. Glaubst du denn, dass der Profisport in Ludwigshafen ohne eine moderne Spielstätte langfristig überhaupt konkurrenzfähig bleiben kann?
Ja, glaube ich schon. Wir müssen gucken, dass wir unsere Hausaufgaben in der Eberthalle machen. Ich habe mir so auch ein bisschen Gedanken gemacht, wie sieht's denn auch in den anderen Gebietskörperschaften, Städten aus? Wie sehen die Hallen dort aus? Ich denke, der Deutsche Handballbund weiß, was Kommunen heutzutage noch leisten können oder nicht. Und wir werden alles tun, um die Spielstätte in Ludwigshafen zu erhalten und trotzdem versuchen, gemeinsam in die Zukunft zu denken.
Es gab ja immer so eine Vision mit anderen Vereinen, vielleicht auch mit Vereinen aus anderen Städten und mit anderen Gebietskörperschaften und der Wirtschaft eine Hallenvision 2030 zu realisieren. Ist das zu weit weg oder ist das eine Möglichkeit in der Zukunft, die man vielleicht mit Bad Dürkheim, Speyer, Neustadt vielleicht doch schultern kann?
Ich weiß nicht, ob die anderen Gebietskörperschaften bereit sind, Geld nach Ludwigshafen fließen zu lassen. Die Stadt Ludwigshafen ist nicht in der Lage, weil wir gar kein Geld haben, Geld in andere Gemeinden, die auch noch viel reicher sind als wir, fließen zu lassen. Es hat ja auch immer was mit den Sponsoren zu tun. Die Stadt Ludwigshafen und die städtischen Tochtergesellschaften sind der Stadt Ludwigshafen verpflichtet, sind aber auch Sponsoren für die Eulen und die können nur Sponsoren für die Eulen sein, solange sie auf Ludwigshafener Stadtgebiet spielen und den Namen der Stadt Ludwigshafen nach außen tragen. Ich sage ja, Sport ist ja auch eine imagebildende Maßnahme. Anders könnten wir das den Bürgerinnen und Bürgern auch ganz schwer verkaufen, dieses Invest. Insofern 2030 ist in der Politik und im Kommunalen nicht sehr lang, wenn es ums Bauen geht. Ich plädiere dafür, dass wir eine Lösung in und für Ludwigshafen finden. Die Eulen können nach Ludwigshafen, am besten nach Friesenheim. Ich will ja immer noch Friesenheim singen. Ich muss mich da auch beim Spielen, muss ich dann doch immer noch mal an die Tafel schauen, weil ich dann bei Olé, Olé Friesenheim singen will.
Ja, also wenn Jutta Steinruck schon mal unseren Podcast gehört hat, weiß sie, dass zu jedem Podcast auch eine Schnellfragerunde gehört, so auch heute. Jutta, dein Lieblingsessen?
Spaghetti.
Dein Lieblingsgetränk?
Zurzeit ein Aperol Spritz.
Film oder Serie?
Film.
Welcher Song darf auf deiner Playlist nicht fehlen?
Oh, We Are the Champions.
Dein schönster sportlicher Moment, bei dem du live dabei warst?
Als die Eulen in die erste Bundesliga aufgestiegen sind.
Gab es auch einen schlimmsten sportlichen Moment, wo du live dabei warst?
Oh je, viele, viele, viele ungerechte Schiedsrichterentscheidungen in der Eberthölle.
Welchen Sport beherrschst du selbst gar nicht?
Handball.
Wie entspannst du nach einem Spiel, also nach einem Eulenspiel natürlich dann?
Ja, draußen im Gespräch mit vielen anderen, wo wir uns wieder drüber unterhalten, was besonders gut war, was besonders schlecht war und wie wir, in Anführungszeichen, das alles viel besser gemacht hätten.
Was machst du morgens als erstes, wenn dein Wecker klingelt?
Meinen Hund füttern.
Die alles entscheidende Frage wie immer, Horst, oder würdest du noch mal einen Podcast mit uns beiden machen?
Ja klar, wenn ihr mich dann noch wollt.
Aber immer. Jetzt haben wir natürlich, wir sind Gäste von RP1, ich habe gesagt, und hier sitzt natürlich auch Stübi mit im Studio. Wie nimmst du eigentlich die Stimme der Eulen war als Fan, wenn er am Mikro alles gibt in der Ebert-Hölle.
Ich kenne Stübi schon viel, viel länger, als er die Stimme der Eulen ist. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut, als er das tatsächlich übernommen hat. Und ich finde, Stübi, du hast dich da wahnsinnig entwickelt. Ich kann mich so ans erste Spiel erinnern, da warst du noch sehr schüchtern. Heute ist dir total egal, ob du mal für irgendwas gerügt wirst oder mal dazwischen redest. Aber er ist begeistert. Er ist begeistert und er begeistert. Und das kriegen, glaube ich, auch alle mit.
Dankeschön.
Stübi, du darfst jetzt gerne was sagen. Du siehst aber gerade meine Gesichtszüge entgleisen. Du warst schüchtern.
Ja.
Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
Doch, beim tatsächlich. Beim ersten Spiel war, habe ich gedacht, ich gehe jetzt hoch und muss ihn mal anstufen.
doch, tatsächlich. Also ich hatte sehr viel Respekt vor der Aufgabe gehabt am Anfang. Aber da fuchst man sich, glaube ich, rein mit der Zeit.
Super machst du das
jetzt. Dankeschön.
Du warst ja auch schon mal beim Podcast. Wann war denn dein erstes Spiel nochmal? Ich habe es schon wieder.
Mein allererstes Eulenspiel.
Also wo du schüchtern warst.
ich glaube, das war noch unter Verena Dietrich. Sie hatte mich damals geholt fürs erste Spiel.
Also war vor meiner Zeit.
Deswegen. Das war vor deiner Zeit.
Weil ich kenne
viel vor deiner Zeit.
Ich kenne dich nicht schüchtern, deswegen. Also das.
Genau. Also sie war damals schüchtern
ist er ja nicht, aber man hat schon gemerkt.
Zurückhaltend.
Beim ersten Mal. Ja.
Ja.
Muss man sich, glaube ich, auch ziemlich konzentrieren, was man da dann alles mitkriegen muss.
Man will ja auch nichts falsch machen.
Ja, ich kenne das, ja.
Das heißt aber, Jutta, wenn du nicht mehr in Amt und Würden bist, also wir können eigentlich Horst Marcel Mayer Bescheid sagen, Dauerkarte für Jutta.
Ja, das ist schon gebongt. Das habe ich schon auch auf meiner privaten Ausgabenliste drauf.
Ah, das ist, aber eine Sache gibt es noch und zwar... Alle, die bei Markus Lanz waren, waren auch bei mir zum Dein-Interview in der Halbzeit. Du warst noch nicht da. Also das müssen wir auf jeden Fall vorher noch mal irgendwie hinkriegen.
Ich glaube, das kriegen wir ganz sicher hin.
Okay, dann hast du auf jeden Fall auch einen Grund, dass du sagen kannst, du hast einen Medientermin, du musst in die Halle, da kann deine Familie da nichts sagen.
Ich brauche keinen Medientermin. Ich gehe in die Halle, wann immer ich das kann, weil das gehört einfach zu meinem Leben auch dazu. Also ich genieße die Zeit, das ist quasi Freizeit, ein Pflicht-Freizeittermin, wenn es irgendwie geht.
Ja, ne, da so freuen wir uns. Also ich bin auch einer von denen, die dich beobachten kann, weil ich sitze ja auf der anderen Seite. Also ich sehe dann auch, wo du sitzt. Also ich kriege das immer genau mit. Horst, du sitzt hinter Jutta. Also du kannst da nicht so viel sagen. Ne?
Ich gucke also mal runter. Ah. Wie oft sie steht.
Schon ziemlich.
Bis jetzt habe ich es noch nicht erwähnt in der Deinübertragung, aber ich könnte es ja dann mal machen, oder? Wenn ich sage, oh, guck mal, unsere OB steht schon wieder und hat Puls.
Die hat immer Puls, außer es ist ein ganz schreckliches Spiel, aber das ist ganz selten.
Ja, das ist wirklich selten, oder? Und ansonsten pusht der Mann da gegenüber, Stübi, oder?
Ich versuch's.
Ja, ich finde auch die Jungs, die ich wünschte mir manchmal auf der Seite, auf der ich sitze, wären die ZuschauerInnen ein bisschen aktiver.
Ah, du könntest ja auch mal, also mir fällt gerade ein, mein Co-Kommentator Thorsten Laubscher hat sich ja gerade schon wieder zum Spiel gegen Großwaldstadt Urlaub genommen. Jutta, ich besuche dann immer Co-Kommentatoren.
Das wäre was.
Na, sie sagt jetzt nichts, glaube ich, oder?
Erst Halbzeit-Interview.
Ja, da geht es mir jetzt wie Stübi bei seinem ersten Spiel. Das ist schon eine Herausforderung, da muss man sich richtig gut vorbereiten. Da darf man tatsächlich nichts falsch machen. Und ja, ich gucke mir das nochmal an. Ich überlege mir, wir reden mal. Ich verspreche nie irgendwas, was ich nicht halten mag.
Aber das ist doch schon mal positiv aus, oder? Sie hat nicht direkt Nein gesagt.
Das Halbzeitgespräch ist schon mal zugesagt, die Auswärtsfahrt auch. Also das wird schon. Von den ersten 4 Spielen sind 3 zu Hause. Wir sehen uns.
Das klappt, ja.
Ja, dann bedanken wir uns erstmal bei Jutta Steinruck, dass das heute geklappt hat, dass sie zum Podcast gekommen ist. Bedanken uns natürlich auch, Stübi, bei dir als unserem Gastgeber bei RP1, dass wir hier im Studio sein können.
Immer gerne.
Du weißt, was dann jetzt noch von mir kommt. Ich brauche natürlich dann die Datei, damit wir das schnell veröffentlichen können.
Kriegst du sofort.
Ja, Jutta, ich hoffe, es hat dir halbwegs Spaß gemacht.
Ich fand es ganz toll. Ich sag danke an euch alle, dass wir das hier machen. Jetzt habe ich dieses tolle Studio kennenlernen dürfen. Und mit euch beiden hat es auch viel Spaß gemacht.
Danke. Das freut uns, Horst, oder?
Witzig, wir hatten auch Stübi schon mal zu Gast, allerdings nicht im Studio bei RPR, sondern im Studio Ruchheim, wo improvisiert wird.
Das stimmt, ja.
Ja, Stübi, du wirst noch Podcaster. Ich sehe deine zweite Karriere. Ich sehe dich das als zweites Standbein bei dir, auf jeden Fall.
Nennt man das nicht neudeutsche Influencer und man kann ganz viel Geld verdienen?
Ja, oh, ganz toll. Ganz viel Geld mit nichts.
Horst, da wir beide ja noch zwei andere Podcast-Formate haben, aber davon haben wir noch nicht so viel gemerkt, oder? Also, da sind wir noch auf dem Weg.
Was du von so einem Stadt überhaupt alles lernen kannst.
Ja, ich habe das gestern irgendwie in Nachrichten gehört, dass die so viel Steuern hinterziehen. Da dachte ich, oh, man kann doch viel Geld verdienen.
Da kann ich sagen, das sind Horst und ich nicht. Also da spreche ich uns von frei. So, das war die Ausgabe Hebze für die Eulen Ludwigshafen. Jetzt würde ich sagen, Horst, im August kommen wir dann mit neuen Gästen. Aber das ist nochmal ein Podcast für den Juli gewesen. Wir haben ja noch etwas Sommerpause, aber wir haben Testspiele. Wir haben Teampräsentationen. Also Horst, wir beide können von Urlaub nicht sprechen. Ich sage nur Eulenspiegel. Also von daher.
Der Auftakt mit dem öffentlichen Training am Dienstag war grandios.
Ja.
Über 200 Leute, 250 Leute in der Halle. Stübi hat die fünf neuen Jungs vorgestellt. Wir haben eine schöne Trainingseinheit gesehen, ein tolles Aufgaloppspiel mit einem wahnsinnigen 7-Meter-Schießen, das mit Bülow und Schaller zwei Siege hätte. Die haben so gut getroffen, wenn das nicht abgebrochen wäre, die würden wahrscheinlich jetzt immer noch treffen. Und das hat viel Spaß gemacht. Wir haben mit Freddy Stüber seinen Namensvetter als neuen Kapitän. Die Zuschauer haben ihn gefeiert. Super. Der Anfang ist gemacht.
Bülow kommt aus unserer Partnerstadt, Dessau-Roßlau. Das fand ich so spitze. Toll für die Stadt und toll für den Jungen.
Da weiß ich auch schon, welches Trikot du dir kaufen wirst.
Also, das ist Nummer 10.
Ja, aber noch eine schöne Frage. Rot oder grün? Weil unser neues Auswärtstrikot, was mir sehr gut gefällt, ist grün.
Ich habe bisher tatsächlich auf Instagram nur das Rote gesehen. Ich würde auch tatsächlich zu dem Roten tendieren. Steht mir einfach besser.
Ah, okay. Ja, dann lassen wir das mal so stehen. So, jetzt ist aber wirklich Schluss für heute. Wir bedanken uns fürs Zuhören und hören uns dann ganz bald wieder mit Hebze, dem Podcast der Eulen Ludwigshafen. Bis dahin, macht's gut, bleibt uns gewogen und tschüss.